Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Grüß euch, Leidln, gell? Frisch aus der Steiermark. Schaut einmal da her, gell? Was ich da habe. Und jetzt frage ich euch, was ist das für ein Obst? Was ist das? Ein Mango, Alter, sagt der Mango. Das ist ja keine Ahnung. Das ist ein steirischer Kernapfel. Da haben wir nämlich, ja, da schaust du jetzt, gell? Am Aussehen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen schaut es noch wie ein Mango aus, das gebe ich schon zu, weil eigentlich ist ein steirischer Kernapfel. Da haben wir nämlich gekreuzt, weil die Gentechnik gibt es jetzt auch schon in der Steiermark. Sind wir ganz Trendsetter. Anstatt das Beste, was die Steiermark zu bieten hat, gell? Ein Apfel und ein Kernöl. Und was kommt außer, wenn du einen Apfel und ein Kernöl kreitscht? Probierst du das in der Mikrowelle daheim, vielleicht ist das auch ein bisschen Gentechnik. Da kommt ein steirischer Kernapfel raus, gell? Weil dieser Kernapfel hat einen großen Kern und ist eine Kreuzung aus zwei Sachen. Und schau, jetzt bin ich wieder ganz normal. Zieh die Hose, zieh ich nicht aus, die lasse ich an, aber den Hut lege ich ab. Schade, ja, danke. Nachher dann hinten, gell, machen wir das. So wie du da sitzt, bist du auch eine Kreuzung. Gell? Weil als Gott die Menschen geschaffen hat, da steht in der Bibel, er hat vom Erdboden Staub genommen und das heißt ganz normale Atome, Elemente, die halt da waren, die er geschaffen hat. Und so wie die Tiere, hat er auch uns geschaffen aus den gleichen Elementen, aus den gleichen Grundbestandteilen. Wir haben ähnliche Organe, wir sind sogar genetisch sehr ähnlich mit manchen Tieren. Das ist der eine Teil, die eine Seite, die wir haben. Aber die andere Seite steht auch im Schöpfungsbericht. Da steht, Gott blies seinen Lebensatem, sein Leben in die Menschen hinein. Und deswegen sind wir mehr als Tiere. Deswegen sind wir Gott ähnlich. Wir können denken, wir können lieben, wir können verzeihen, wir können Opfer bringen, wir können Gott anbeten. Wir können all diese Dinge tun, die Tiere, nach meinem Verständnis, nicht so tun können. Das ist unsere göttliche Seite. Und so sind wir auch so eine Kreuzung ein bisschen aus äußerlich, ein bisschen tierisch, naja, ihr wisst, wie ich es meine, und innerlich, ein bisschen göttlich, auch mit Abstrichen, aber da ist eine Mischung aus beiden da. Also du bist auch so ein Kernapfel, so wie du da sitzt. Ne? Den Kern, den wir haben, den nennt die Bibel Herz. Das Herz in der Bibel ist nicht die Blutpumpe da drinnen oder dein Gemütszustand, sondern es ist das, was du bist. So wie im Kern vom Apfel die DNA drinnen steckt. Wenn du die Schale vergrabst, wächst kein neuer Obstbaum, aber wenn du den Kern eingräbst, wächst ein neuer Baum draus, weil da steckt die DNA drinnen. Das, was die Frucht wirklich ist, und so ist es bei uns auch, im Kern steckt drinnen, wer du wirklich bist. Deine Person, dein Charakter, dein Wesen, dein Du, wer du bist. Dein ganzes Innenleben, Träume, Ziele, Hoffnungen, Werte, Einstellungen, deine ganze Gottesbeziehung, all das ist dein Kern. Die Bibel unterscheidet zwischen äußerem Menschen und inneren Menschen. Das steht im 2. Korintherbrief. Das heißt, der äußere Mensch ist diese Schale, die wir sehen, und das Innere ist unser Kern. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das wissen alle, die schon ein bisschen über 10 sind, dass der Körper ja, endlich ist, sagen wir mal so. Irgendwann freut man sich schon, wenn man zumindest graue Haare hat. Aber der Innere, der Kern, der wird erneuert von Gott. Der kriegt immer wieder Kraft, der kriegt Segen, der kriegt neuen Schwung, der kriegt neuen Mut von Gott her. Das ist unser Leben als Christen, oder? Sonst wäre das traurig. Wenn das auch für den inneren Menschen gelten würde, möchte ich nicht Christ sein. Aber wenn das stimmt und das stimmt, dass mein innerer Mensch jeden Tag von Gott erneuert wird, da lohnt es sich, mit Jesus zu leben. Weil so ist es. Der innere Kern, der ist unsichtbar. Oder wer hat seinen Kern schon gesehen? Wer hat sein Herz schon mal betrachtet? Schwierig. Aber Gott sieht ihn. Steht auch in der Bibel. Da heißt es, der Mensch sieht, Klammer auf, nur, was vor Augen ist. Aber Jahwe, dieser Gott, ich bin da, mich gibt's, ich existiere total. Das heißt Jahwe, so ungefähr. Der durchschaut, der betrachtet, der sieht dein Herz, der sieht, wer du wirklich bist. Und ich sage euch eins, das ist kein kritischer Blick, der Fehler sucht, sondern es ist ein liebender Blick, ein erbarmender Blick, der deine Person sieht, der deine Persönlichkeit sieht, deinen Charakter, dein Herz, Das, was du wirklich bist, das schaut er sich in Liebe, mit Wohlwollen, mit Gefallen an. Nicht, weil du von dir her so super bist, sondern weil er dich so gut geschaffen hat. Deswegen schaut er sich das auch gerne an. Mit allem, was da noch optimierbar ist in unseren Herzen, sagen wir mal so. Das Herz ist drinnen, aber das Herz will sich mitteilen. Deswegen sagt man ja, ich muss jemandem mein Herz ausschütten. Oder, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Oder ich habe so ein Herzensanliegen und das muss ich wem mitteilen. Ja, das will raus, das Herz. Jetzt nicht physisch, aber ja, in der Mitteilung. Das Herz kann aber nicht reden, unser innerer Kern kann nicht reden, aber wir haben ja einen Mund. Und das heißt, in einem Zitat von einem anderen Autor, den ich sehr schätze, the mouth is the ambassador of the heart. Der Mund ist der Botschafter. Und ein Botschafter vertritt das, was ihm halt sein eigenes Land so sagt, was er sagen soll. Der kann nicht auf eigene Faust irgendwas sagen, sondern der sagt das, wofür sein Land, wofür die Macht, die hinter ihm steht, spricht. Also der Botschafter von Österreich in Brasilien, der kann nicht irgendwas sagen, sondern er muss das sagen, was von Österreich aus politisch abgesegnet ist. Und so ähnlich ist es mit deinem Herzen und mit deinem Mund. In Wahrheit kann der nur das sagen, was du absegnest innerlich. Und du sagst, genau, das kommt aus meinem Herzen, das bin ich. Und das ist manchmal sehr verräterisch, was da rauskommt. Und Jesus selber sagt das ganz klar, unübertrefflich knapp und klar, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Kannst du selber mal zuhören, wenn das ging und dich mal aufnimmst, einen Tag lang, ja, was du so von dir gibst, akustisch oder ich, und dann schauen wir mal, worüber habe ich geredet den ganzen Tag. Nicht immer können wir es uns aussuchen, aber im Grunde stimmt dann schon, ja, das sind die Dinge, die in meinem Herzen sind, die mich interessieren, die mich faszinieren, die ich weitergeben will, von denen ich lebe, in die ich eingetaucht bin. Davon rede ich. Und das merkt man bei Menschen sehr schnell, wovon die leben und wofür die leben. Man kann es auch so sagen, mit deinen Worten impfst du in die Ohren von anderen Menschen etwas hinein. Immer, wenn du redest. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, es ist nicht zu drastisch. Hat ChatGPT erzeugt, also ich habe da nicht wirklich jemanden verwendet dafür. Aber es stimmt schon, oder? Du impfst was hinein in die Ohren. Nicht nur ins Ohr, das geht ja in die Person hinein, ins Herz. Wenn jemand zu dir etwas Ermutigendes sagt und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Schau doch mal, wie dir das gelungen ist. Und so, oh, stimmt. Das stärkt, oder? Das bleibt nicht nur im Ohr. Das ergreift die ganze Persönlichkeit. Und umgekehrt wissen wir es auch, wenn jemand uns niedermacht, ich will gar kein Beispiel dafür bringen, na dann, vielleicht hat der ja recht. Das war dann die Giftspritze, die im Message-Titel vorkommt. Ja. Du impfst immer was in die Ohren und in die Person von anderen Menschen hinein. Immer. Das hast du nicht in der Hand. Aber du hast in der Hand, was du ihnen einimpfst. Ob es Gift ist oder Segen. Das liegt an dir. Du siehst, Reden ist nicht so harmlos. Und damit du Segen sprechen kannst, in andere Menschen hinein, in ihr Herz hinein, muss vorher dein Herz neu werden. Dein Kern, dein Inneres, deine ganze Person muss neu werden. Und das ist ja das, was Jesus anbietet. Er sagt, ich mache alles neu. Ich bring dich neu zur Welt, buchstäblich. Ja? Ich mache dich ganz neu. Ich mache deine Person neu, wenn du das willst. Die Lösung ohne Gott, wenn wir jetzt an unser Reden im Alltag denken und sagen, ja, da ist vielleicht nicht alles ganz optimal, gebe ich zu, aber ich probiere es halt ohne Gott. Wie schaut das aus? Wir sehen, die Lösung ohne Gott ist einfach, ich bemühe mich immer lieb zu reden mit anderen. Ja? Und wir wissen, das klappt tendenziell nicht. Nicht auf Dauer. Ja? Die Lösung mit Gott schaut ganz anders aus. Er gibt dir ein neues Herz. Und das klappt. Oder, man kann es auch anders zusammenfassen, wenn wir nochmal an den Gedanken vom Botschafter denken, nicht der Botschafter muss sich ändern, sondern der Absender. Nicht der Mund muss neu werden, sondern das Herz. Und da reite ich jetzt so lange darauf herum, weil das so ein zentraler Gedanke der Bibel ist. Auch die Toni hat es vorhin schon angesprochen, das ist schon im Alten Testament, wo Gott sagt, ich will euch dieses steinerne, harte, kalte Herz, das Kalte in euch rausreißen und gebe euch ein neues. Ein Herz, das empfinden kann, ein Herz, das empfänglich ist für das, was Gott sagt. Und das dann auch weitersprechen kann. Noch ein Zitat dazu, das ich euch auch geben muss, das kann ich euch nicht vorenthalten. Ja, ein Autor, der sagt, if you tend for the tree, the fruit will take care of itself. Und das ist genau der gleiche Gedankengang. Wenn du nur ansetzt bei den Ergebnissen, bei deinem Reden und bei Äußerlichkeiten, das ist zu wenig. Aber wenn du an deiner Person ansetzt, wenn du Gott an deiner Person arbeiten lässt, an dem, wer du wirklich bist, dann wird sich alles ändern. dann werden sich auch die Früchte, die du hervorbringst, die akustischen, die optischen, die Emotionen, all das, was du zustande bringst, das wird anders werden. Das heißt, wir kümmern uns um unser Herz und dann werden auch die Früchte anders. Und in den Sprüchen in der Bibel steht das auch nochmal ganz ähnlich, weil es geht auch ums Gehorchen Gott. Da steht, wer Gott gehorcht, der spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Und ich glaube, da haben wir, wie die Ilana sagen würde, noch Luft nach oben. Silber ist es nicht immer, was da so rausmarschiert, aber ich bin am Weg dorthin. Und ich denke, wir alle miteinander, das ist unser Ziel. Wir wollen Gott gehorchen, wir wollen wirklich das tun, was er sagt, was er will. Und dann wird auch unser Reden anders werden. Primär geht es Gott nicht um unser Reden. Und das möchte ich auch nochmal sagen, das ist vielleicht ein bisschen provokant. Kannst du auch anderer Meinung sein, wenn du ungern Unrecht hast? Ja, dann habe ich andere Meinung. Nein. Ich glaube, Gott geht es vordergründig gar nicht darum, dass wir in den Himmel kommen. Sondern es geht ihm darum, wer du heute, hier, welche Art von Person du bist. Wie dein Herz wirklich ist. Darum geht es ihm. Das will er verändern. Weil wenn du ein Herz hast, das zu Gott passt, das zum Himmel passt, dann wirst du dorthin kommen im nächsten Lebensabschnitt. Keine Frage. Das wird dann nicht spannend sein, komme ich in den Himmel oder nicht, das ist dann klar. Und umgekehrt, wenn du ein Herz hast, das nicht dorthin passt, dann kommst du da nicht hin. Dann kannst du machen, was du willst. Niemand kommt in den Himmel, der dort nicht hinpasst. Und umgekehrt, alle, die dorthin passen, kommen auch wirklich hin. Kein einziger kommt woanders hin. Und damit das noch ein bisschen konkreter wird für euch, stelle ich euch jetzt 5 Fragen und urpraktisch, ich sage euch gleich die Antworten dazu. Man weiß ja nicht, was euch als Antwort einfällt, gell? Dann kann ich gleich die richtigen Antworten geben. Na, schon. Erste Frage. Willst du ein Segensbringer sein? Dann bring dein Herz zu Jesus. Das ist jetzt im Grunde nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Ja? Du kannst anderen nur den Segen bringen, den du selber vorher empfangen hast. Du kannst nicht zu anderen über die Freude in Jesus reden, aber du hast sie gar nicht, kennst sie gar nicht. Du kannst anderen nicht vergeben, wenn du nicht selber Vergebung erlebt hast. Also kannst du schon oberflächlich sagen, ja, ist okay und redet man nicht mehr drüber, aber das ist ja nicht Vergebung, wie Gott sie meint. Und so vieles anderes und eigentlich alles, was wir Menschen geben sollen von Gott her, können wir ihnen nur geben, wenn wir es vorher bekommen haben. Ist ja logisch irgendwie. Solange du noch im Dunkeln sitzt, kannst du nicht ein Licht für andere Menschen sein. Und da habe ich euch ein Foto mitgebracht, damit ihr euch das ungefähr ein bisschen besser noch vorstellen könnt. Schau, der Dezember war so neblig in Wien, oder? Schrecklich. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich halte es nicht mehr aus. Ich fahre am Semmering. Da habe ich auf der Webcam nachgeschaut, ob dort auch wirklich Sonne scheint. Es war so. Und so war es dann oben. Ja. Und es war ein super Tag und alles schön. Aber dieses Foto begleitet mich seither, weil das ist für mich so ein Sinnbild dafür. Ja. Im Nebel sitzen so viele Menschen um uns herum und sagen, nein, es gibt nur den Nebel. Es gibt kein Licht, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Zukunft, keine Klarheit, keine Perspektive, weil sie es nicht glauben. Die Bibel ist so ähnlich wie dieses Foto. Ja? Mit der Bibel hält uns Gott ein Foto hin und sagt, da schau, es gibt eine andere Realität. Das, was du kennst, deine Not, deine Sorgen, deine Krankheit, all das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Da ist viel mehr und viel Besseres. Ohne das wegzuleugnen, was da ist an Schwierigkeiten. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und so, wenn man Menschen da im Nebel zurufen, hey, setzt euch ins Auto und fahrt rauf am Schneeberg und ihr werdet die Sonne sehen. So ist auch unser Leben manchmal. Und ich denke, wenn du nur wüsstest, wenn du nur glauben wolltest und dich nur auf den Weg machen würdest, ins Licht hinein und in die Sonne bei Jesus, dann würdest du es sehen, dann würdest du es erleben. Aber du glaubst ja nicht dran und deswegen bewegst du dich auch nicht aus deinem Nebel raus. Und das ist schade. Wenn du dich aufmachen willst und sagst, na, ich bin nicht so ein Nebelhocker, ich will mehr, weil Gott hat mir mehr versprochen, ich will Licht, ich will Klarheit, ich will Segen in meinem Leben haben, damit ich es auch weitergeben kann. Wie geht das dann? Ganz einfach. Hat Jesus ganz klar beschrieben. Ja, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, sei allein mit Gott und red mit ihm. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das steht auch im Jakobusbrief, naht euch Gott, mach einen Schritt auf ihn zu, und er wird sich euch nahen. Das ist ein Versprechen, das man prüfen kann, ganz konkret. Gott ist uns eh schon so weit entgegengekommen. Ja, er wartet ja nicht, bis wir endlich uns mal bewegen und dann ist er auch bereit. Er hat eh schon so viel getan. Und jetzt ist unser einer Schritt zu ihm hin und dann kommt er uns wieder entgegen. Aber diesen Schritt erspart er uns nicht. Es wäre auch schade drum, weil es ist was Schönes, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Das ist keine Qual, das ist herrlich, das ist ein Genuss. Sitzt du noch da unten im Nebel und sagst, Schirch ist, kalt ist, aber es gibt sonst nichts. Oder bist du bereit, dich zu öffnen und zu sagen, ich schau mal nach, ich forsche selber nach, ich frage andere, ob das stimmt, dass da Licht ist oben. Und so wie ich an dem Tag beschlossen habe, ich setze mich ins Auto und fahre darauf und wer schon sehen und siehe da, schön war's, genau diese Erfahrung kann ich dir mit Gott auch versprechen. Zweite Frage. Womit füllst du dein Herz? Weil davon wirst du auch reden. Hat Jesus ja gesagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also, womit du dein Herz anfüllst, davon wirst du auch reden, ob du willst oder nicht. Früher oder später schaltet sich der Autopilot ein und du redest über das, was in deinem Herzen ist. Egal, was du dir vorgenommen hast. In was bist du so richtig eingetaucht mit deinem Leben? Schau, die Zeit der Adventmärkte ist vorbei. Manche sagen Gott sei Dank. Wie auch immer, da gibt es die Erdbeeren in Schokolade. Die werden so eingetaucht. Und schau dir das Bild an und sag, wenn du die Erdbeere bist, in diesem Bild, was ist die Schokolade in deinem Leben? In die du immer wieder eingetaucht bist und dich selber freiwillig eintauchst. Medienkonsum, Beziehungen, Gespräche, Zeit, die du verbringst mit Dingen. Versteh mich nicht falsch. Ja, in der Bibel steht, Paulus sagt das, alles ist erlaubt. Da gibt es keine Liste, wo Gott sagt, das ist verboten und das darfst du nicht und das will ich nicht. Es gibt schon ein paar Dinge, aber das müsste man eigentlich selber spüren, egal. Aber so eine Liste, diese Filme darfst du sehen und dieses Buch nicht lesen. Na, grundsätzlich ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es bringt's nicht. Und manches schadet mir sogar. Und Paulus sagt auch, es ist schon erlaubt, aber beherrschen will ich mich von nichts lassen. Ich will frei bleiben. Die Freiheit, die Jesus mir geschenkt hat, die will ich behalten und die verteidige ich mit Zähnen und Klauen. Und dann darf man sich halt in manche Dinge auch nicht eintauchen. Mich wundert schon manchmal, wie wenn Christen so, oh, da bin ich die ganze Nacht bin ich reinkippt in diese Serie und habe mir 20 Folgen angeschaut. Aber ich denke, und wann hast du das letzte Mal die ganze Nacht auf Knien mit Jesus verbracht? Ich frage nur, ja, muss sich jeder selber prüfen. Worin bist du eingetaucht? Was beschäftigt dein Herz? Weil davon wirst du auch reden. Und wenn du dir vornimmst, na, ich will keine Giftspritze sein, ich will ein Segensbringer sein, dann schau dir mal dein Herz an. Was ist da alles drinnen, das du hineingebracht hast? Ich bewundere ja Vegetarier und Veganer, gell? Die sitzen im Gasthaus, rundherum dampfen die Schnitzel und das Gulasch und die sitzen mit dem Kaffeeol und ich esse das nicht. Und wirklich, ich bewundere die, ich meine das wirklich ernst, weil diese Konsequenz und diese Ernsthaftigkeit, so nein, das tut mir nicht gut, ich mag das nicht, das ist nicht meins und dann das wirklich durchziehen, da frage ich mich manchmal, bin ich auch so konsequent in manchen Dingen im Nein sagen, so na, hat in meinem Leben nichts verloren, hat keinen Platz, esse ich nicht quasi, geistig. Ist sie manchmal sehr vorbildlich, möchte ich nur das Bild mitgeben. So, dritte Frage. Kennst du deine Trigger-Situationen? Das ist ja der Alltag. Ja? Man kann sich viele schöne Gedanken machen, wie man gut reden will und wie das Herz neu ist. Und dann geht man durch seinen Alltag und kommt genau wieder in diese Situation, wo man weiß, oh, da wird es wieder schwierig. Ja? Mir geht es immer so, wenn ich aus der U-Bahn aussteige und die Leute lassen mich nicht aussteigen, sondern drängen schon rein und ich will ihnen sagen, hallo. Und ich habe einen ganzen rhetorischen Apparat und der ist nicht schlecht geölt. Was ich denen alles sagen könnte. Ich hätte da ein ganzes Arsenal von Dingen. Ne? Und ich muss an mich halten und sagen, nein, nein, ich weiß über diese Menschen nichts, woher die gerade kommen, wohin die gehen, Gott liebt sie, da gibt es ganz viele Argumente, das nicht zu tun, was ich eigentlich vorhätte. Aber versteht ihr, das sind Triggersituationen. In der Früh knie ich noch und sage, Jesus, heute ein super Tag mit dir und schon am Weg zum Bahnhof. Ist das erste, Moment, muss das sein? Ja? Das sind die Triggersituationen. Und wie geht man damit um? Ich meine, die gehen ja nicht weg. Jesus hext die ja nicht weg einfach. Ja. In der Bibel steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also wir setzen etwas dagegen. Und das geht ungefähr so. Wir gehen nicht neutral in den Tag hinein und sagen, ja, schauen wir mal, was er bringt. Und vielleicht kommt eben eine Triggersituation, vielleicht kommt wer mich aufregt, vielleicht gelingt es aber auch, wer weiß. Sondern wir gehen in den Tag hinein, quasi wir stellen uns vor den Spiegel in der Früh und sagen, so, hiermit erkläre ich mich zum Segensbringer. Weil das bist du. Das kannst du jeden Tag machen. Du bist ein Segensbringer. Du maßt dir nicht etwas an, was da gar nicht zusteht. Als Christ bist du Segensbringer. Das ist deine Aufgabe und deine Identität. Und das kannst du dir zusprechen. Schaust dich an und sagst, hey, nicht dieser Tag, nicht ich muss mich in Acht nehmen vor dem, was auf mich zukommt, sondern ich komme auf den Tag zu. Ich komme in die Situationen hinein, in die Gott mich schickt. Und dort werde ich mit seiner Kraft den Segen entfalten, den er vorhat. Ich weiß es noch nicht, was es sein wird. Aber Gott ist stärker als die Situation, als jede Situation und jeder Trigger. Schau, in der Bibel steht, ich habe diesen Vers in Römer 12 eingedampft auf ein Wort, wenn man das darf, aber ich probiert. Segnet. Da steht dann noch und flucht nicht. Ja. Stimmt auch, genauso wichtig. Aber so, segnet, das ist das, was Paulus sagt, segnet. Und wenn du fragst, was soll ich heute nur machen? Segnet. Da kannst du nichts falsch machen, oder? Ist immer richtig. Fangst halt einmal bei deiner Familie an, nicht bei den ganz schwierigen Menschen, wobei manchmal ist die Familie auch schwieriger, egal. Dann ist das die Challenge, die Gott für dich hat. Na, was Segen sprechen und nicht nur oberflächlich bla bla, sondern wirklich von Herzen sagen, hey, was hat Gott mir gegeben, das wünsche ich dir auch. Und so ungefähr das ist Segnen, oder? Ich wünsche dir das Gute, was Gott mir gegeben hat, dass es dir auch gibt. Weil du kannst ja nur den Segen geben, den du selber empfangen hast. Bewusst Segen sprechen. Bleibt nur die Frage, ja, kann ich das? Darf ich das? Sag ich dir, ja, natürlich. Was denn sonst? Du kannst immer, in jeder Situation, bedenkenlos Segen sprechen. Manchmal haben wir so Bedenken, sagen, ist der würdig? Bin ich würdig? Das ist alles Blödsinn. Ja? Segne die Menschen um dich herum, die brauchen es dringend. Wer wird sie segnen, wenn nicht du? Wer wird für Menschen beten, wenn nicht du? Da ist sonst niemand. Ein paar Christen gibt es, aber du bist gerade dem Menschen gegenüber, als Einziger, der mit Gott verbunden ist. Dann segne ihn und sie und bete für sie. Im Epheserbrief steht das so schön. Und da wisst ihr jetzt auch, wieso ich auf die Giftspritze gekommen bin, ja, als Message-Titel. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Ja. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und wohltut denen, die es hören. Oder in einer englischen Übersetzung, die ich besonders gerne habe, finde ich es noch schöner ausgedrückt, da steht, and never let ugly or hateful words come from your mouth, but instead let your words become beautiful gifts that encourage others. Do this by speaking words of grace to help them. So dieser Gedanke, hey, beautiful gifts. Wie schön ist es, wenn man zu Weihnachten so Geschenke jemandem überreicht, den man liebt. Und genau sowas sollen unsere Worte sein. Ist das ein hoher Anspruch, oder? Wunderbare Geschenke. Aber das ist das Ziel, das ist unser Ideal, dort wollen wir hin. Wenn wir uns mit weniger zufrieden geben, wer auf Unentschieden spielt, verliert. Wer auf Sieg spielt, dann ist er Unentschieden auch noch okay. Ja, aber wenn wir es zu niedrig ansetzen, wird das nichts. Ich will, dass meine Worte wunderbare Geschenke sind. Es gelingt in manchem Setting besser und in manchem ist es ein bisschen schwieriger, zugegebenermaßen. Aber das steht hier nicht in der Bibel. Ja? Da steht nicht, ja, und abhängig vom Setting wird euch das mehr oder weniger gelingen, euer Problem. Sondern da steht, macht's das, tut das. Das ist, was Gott will. Und er wird euch seinen Segen dazu geben. Und die fünfte Frage, die kommt bewusst als letztes, weil es nicht das Wichtigste ist, aber doch auch manchmal wichtig. Kannst du schweigen? Dann trau dich doch, weil da gehört auch Mut dazu. Mal nichts sagen. In den Sprüchen steht, rede nicht zu viel. Ja? Denn das führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Das ist Klugheit. Das ist nicht Taktik oder sonst, das ist klug. Wenn man sich zurückhält und mal zuerst denken, dann reden. So. Und manchmal ist es zuerst denken, dann schweigen. Auch gut. Eigentlich müsste das so einfach sein. Man muss nur die Klappe halten. Kann das so schwer sein? Aber manchmal ist es so schwer. Und hier stehen 30 O in meinem Manuskript, weil es so schwer ist. Ja? Oder weiß fast jeder von uns. Ich meine, die Schweigsamen unter uns, die haben da ein bisschen einen Startvorteil. Und die mehr reden mit dem rhetorischen Apparat, also ich nicht, ja. Andere. Denen fällt das urschwer zu schweigen. Na, natürlich fällt es mir auch schwer. Aber bei Gott geht es nicht um die Menge der Worte. Ja, das sagt er schon auch wieder, wo es ums Vaterunser-Gebet geht, da sagt Jesus vorher. Und nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die reden und reden und glauben, damit Gott niederwalzen zu können mit ihren Reden, aber das funktioniert ja nicht. Und so ist es auch mit Menschen. Wir wollen ja niemanden niederwalzen, sogar wenn es Wahrheit ist, aber Wahrheit walzt nie nieder. Es geht darum, was wir sagen. Gezielt, punktuell, gut. Und manchmal ist es wirklich auch gescheitert zu sagen, na, das sage ich jetzt nichts. Und nichts ist wirklich nichts. Und das ist manchmal sehr entlastend. Ich sage, na, da habe ich nichts dazu zu sagen. Will ich nicht sagen. Wir sind nicht verpflichtet, immer zu reden. Mir gefällt ein Zitat, das ich gelesen habe. Es ist ein bisschen drastisch, aber ich finde es trotzdem gut. Wir denken oft, das Hauptproblem sei es, Christen dazu zu bringen, ihren Mund aufzumachen. Und das ist auch oft wichtig. Ja? Aber mindestens ebenso nötig scheint es mir, die Christen zum Schweigen zu bringen, die mit ihrem dauernden Geplapper eine tiefe Lieblosigkeit und einen Mangel an Vertrauen zu Gott an den Tag legen. Und da muss man sich schon fragen, vertraue ich auf meine Worte oder vertraue ich auf Gott, dass er redet und wirklich redet? Oder muss ich ihm helfen und dafür sorgen, dass er das Richtige tut? Nee, ist umgekehrt. Gott hilft uns, damit wir das Richtige tun, nicht the other way around. Wir vertrauen auf Gott und nicht auf unsere Worte. Das ist unser Leben. Auf einen Blick nochmal, bevor noch ein starkes Schlussbild kommt. die 5 Fragen und Antworten. Willst du Segensbringer sein, dann bring dein Herz zu Jesus. Anders wird es nichts. Aber so wird es was, ganz sicher. Womit füllst du dein Herz? Frag dich selber, weil davon wirst du auch reden. Kennst du deine Trigger-Situationen? Dann stell dich ihnen und geh in dem Bewusstsein, ich bin ein Segensträger hinein. Kannst du Segen sprechen? Du kannst und tu es auch. Und kannst du schweigen, wenn es nötig ist? Dann trau dich auch. Gehört auch Mut dazu. Was ich euch zum Schluss noch mitgeben will, ist ein Bild von einem Surfer. Schau, Gott surft. Ja, das ist seine Lieblingssportart, glaube ich, immer mehr. Aber er surft nicht auf Meereswellen, sondern er surft auf Schallwellen. Auf den Schallwellen, die wir produzieren. Auf denen surft er am liebsten. Er surft auch auf Musikschallwellen und anderen Dingen, aber am liebsten auf dem, was seine Kinder sprechen. Das ist doch bei uns Eltern auch so. Wir haben es geliebt, wenn unsere Kinder zu sprechen begonnen haben, oder? Und es war lustig, wenn sie Dinge falsch ausgesprochen haben. Wir haben ihnen geholfen, damit es immer besser wird und der Satzbau und die Vokabelauswahl und so weiter ein bisschen reichhaltiger wird, also im Laufe der Jahre. Und so ist das bei uns auch. Gott will auf dem surfen, was wir sprechen. Wenn du ein neues Herz hast, einen neuen Kern, eine neue Realität in Jesus geworden bist, dann kannst du so reden, dass Gott drauf surft. Das ist eine der Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Plötzlich können wir eben Segen sprechen, können wir geistlich ihm einen Teppich ausrollen, auf dem Gott dann geht. Das ist wieder ein anderes Bild, blöd, aber egal. Fällt mir gerade ein, wir rollen ihm einen Teppich aus, ja, und auf dem schreitet dann Gott, der König, zu den Menschen hin. Aber wir müssen den Teppich ausrollen oder wir müssen auch was sagen und wir müssen so reden, dass Gott es auch wirklich verwenden kann. Schau, der Surfer schaut ein bisschen kritisch oder konzentriert und so geht es Gott, glaube ich, auch manchmal mit uns, ja, wenn wir so reden, dass er auch so, ja, nicht jede Welle ist so gelungen, die wir so produzieren, aber das macht nichts. Gott ist großzügig und Gott ist fähig, auch unsere fehlerhaften Wellen zu verwenden. Das kann er und das will er. Es geht wieder mal ums Herz, um dein Kernopfel. Es geht um das, wer du wirklich bist. Und das sieht Gott. Und davon abhängig handelt er. Schau deine Realität als Segensträger im Alltag, morgen, in der Uni, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Familie, wo auch immer. Deine Realität ist, du musst nicht mehr zurückschimpfen. Du musst nicht mehr zurückbeißen, wenn der andere dich anfährt. Musst du nicht mehr. Du kannst es zurückweisen. Nein, ich verweigere meine natürliche Reaktion. Weil ich bin was anderes. Ich bin was Neues. Ich bin gar nicht mehr das, was ich ohne Jesus war. Ich bin ja was Neues. Ich kann anders reagieren. Ich kann mich zurücknehmen. Ich kann segnen. Du musst nicht mehr zynisch reden, wenn sie gerade eine Pointe anbietet, wo man weiß, das setzt den anderen ein bisschen runter. Aber es ist so lustig und es wäre gerade so schlagfertig. Nein, du kannst verzichten drauf. Das brauche ich nicht. Brauche das nicht. Ich will den anderen ehren. Dort fängt es an. In den ganz kleinen Alltagssituationen. Gott hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass deine Schallwellen, das, was du redest, wirklich zu seinem Wort wird. Weil das steht im Petrusbrief im ersten, alles, was ihr redet, alles, redet, als ob es Gottes Wort wäre. Redet es als Gottes Wort. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Und das kannst du nur, wenn Jesus in dir lebt, wenn du neu geworden bist, wenn du sein Leben in dir hast. Dann wird das Schritt für Schritt immer mehr dein Alltag. Dass du Dinge redest, wo andere sagen, hey, das hat mir geholfen, das hat mich gesegnet, das hat mich ermutigt. Das ist wert in deinem Leben, den Jesus in dein Leben bringen will. Du kannst heute noch damit anfangen, wenn das bei dir noch nicht so ist, wurscht. Jesus ist ja der, der immer in die Zukunft schaut und sagt, die Vergangenheit habe ich in Ordnung gebracht, brauchen wir nicht drüber reden. Wir schauen in die Zukunft gemeinsam. Wir fangen heute an. Wir fangen neu an. Weil er sagt, ich mache alles neu. Dafür bete ich noch, dass das Realität wird in unserem Leben. Weil jede Predigt, wo du nachher sagst, oh, das war schön, super, ja, aber schön ist viel, ja, Luftballon auch und puff, zerplatzt, weg ist er. Also nur eine schöne Predigt ist uninteressant. Nimm dir das mit, vielleicht den einen Satz, den einen Gedanken, den einen Vers, das eine Bild, was auch immer es ist. Nimm dir das mit und kau drauf rum, so wie die Ilana letzte Woche über das Kauen am Knochen, die dir daran sich erinnert, da geht es um Gottes Wort, aber man darf auch auf anderen Dingen kauen, die geistlich sind. Und lass das nicht los. Okay, das war's. Die anderen Dinge, ehrlich gesagt, in 3 Wochen, ich weiß nicht mehr alles, worüber ich gepredigt habe. Wahrscheinlich 3 Stunden schon nicht mehr. Aber es gibt auch Dinge, die mich berührt haben. Und man denkt, das merke ich immer von meiner eigenen Predigt. Und das wünsche ich euch auch. Und das werden ganz unterschiedliche Dinge sein. Und das ist gut so. Aber nimm was mit. Und lass es nicht an dir vorüberziehen und sagen, ja, okay, ist zu wenig. Weil es ist Gott, der spricht auf meinen Schallwellen. Jesus, wir danken dir, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Und noch so viel mehr. Wir leben nicht am Existenzminimum mit dir, sondern in Fülle und in Überfluss, in jedem geistlichen Segen, den es gibt, denn all das ist in dir enthalten, in deiner Person, in deinem Herz, weil du hast auch ein Herz, du hast auch einen Kern, du hast auch eine Persönlichkeit, aber was für eine, was für einen Kern, Jesus. Danke, dass du unser Vorbild bist und wir nicht irgendwelchen Menschen nachlaufen müssen, wo sich dann herausstellt, große Enttäuschung. Bei dir gibt es keine Enttäuschung, wenn wir uns auf das stellen, was du selber versprochen hast. Das wirst du uns nie enttäuschen. Und Jesus, danke, dass wir uns vor nichts fürchten müssen. Wenn wir auf die Nachrichten schauen, wenn wir Zeitung lesen, alles wäre zum Fürchten. Und du sagst, na, fürchtet euch nicht, Unfug. Ich bin da, ich lebe in dir, ich habe dich neu gemacht. Gibt keinen Grund für Angst, überhaupt nicht. Und ich danke dir für diese köstliche Freiheit, die wir haben, dass wir aus dem Nebel raus dürfen, aus dem Nebel unserer Ängste, Sorgen, Gottlosigkeit, Verlorenheit, Sünde. Das hast du alles in Ordnung gebracht und hast uns den Weg freigemacht in das Licht hinein, auf diesen Berggipfel hinauf, wo wir bleiben dürfen und wo unser Leben sich entfalten darf. Danke für diesen Tag, dass du in uns erleben lässt. Niemand von uns wäre hier, wenn du nicht hier wärst. Und danke, dass du uns nicht nur irgendwie leben lässt, sondern in Freude, in Zuversicht, in Stärke, in Hoffnung, in jeder Situation. Du bist stärker als alles, du bist größer als alles, du bist schöner als alles und auf dich schauen wir und wollen dir die Ehre geben und uns freuen an dir, dem Sieger und Erlöser in unserem Leben. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.